Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mind und Bodyset. Mein Name ist Ben und in der heutigen Podcast-Folge, Videopodcast-Folge, habe ich einen wirklich ganz besonderen Gast. Zumindest kann ich das für mich persönlich sagen. Ich bin vor einigen Jahren bei diesem Menschen in seinem Podcast gewesen. Thrive Talk heißt der. Und ich kann sagen, dass er heute ein wirklich guter Mensch und dazu ein herzensguter Mensch ist. Er ist in meinen Programmen des Mentorings und auch im 3x3 eine ganz, ganz feste Größe. Hohe medizinische Kompetenz, echte Nähe und persönliche Bindung zu Menschen und die Begeisterung, sie in ihrer Entwicklung und in ihrer Gesundheit zu unterstützen. Und insofern werden alle, die im 3x3-Konzept sind oder in den Mentorings, ohnehin nicht an ihm vorbeikommen und im 3x3-Konzept auch regelmäßig von seinen ziemlich, ziemlich coolen Live-Impulsen profitieren. Ich spreche von einem Arzt und Gesundheitscoach, Dr. Moritz Binder. Und ich freue mich riesig, Moritz, dass du heute hier bist und uns an deinem spannenden Lebensweg teilhaben lässt. Vorab habe ich irgendwas vergessen über dich zu sagen.
Nein, vielen Dank für die Einladung und diese netten einleitenden Worte. Das war ganz nett und umfänglich.
Wer jetzt so ein bisschen das Video zwischendurch mal mitsieht, der spickst schon vielleicht über Moritz' Schulter und siehst da ein großes Banner, da steht Manpower drauf. Darauf werden wir noch eingehen, denn Moritz ist als Gesundheitscoach eben sehr, sehr engagiert für das, ich will nicht sagen starke Geschlecht, da müssen wir aufpassen, aber für die Männer. Und Moritz, ich habe zum Start so ein bisschen überlegt, was ich als erstes mit dir ansprechen wollte. Und da hast du mir vor Wochen eine Steilvorlage gegeben. Denn du hast erzählt, dass im Zuge eines medizinischen Repetitoriums, glaube ich, aus deinem Bekanntenkreis jemand auf das Thema im Zusammenhang mit Diabetes ging es darum, inwiefern diese Krankheit mit klassischer Schulmedizin oder auch mit eigenem Engagement, mit eigener Lebensveränderung angegangen wird. Und vielleicht, Moritz, erzählst du einfach so ein bisschen die Geschichte, die da stattgefunden hat. Sie ist unheimlich eindrücklich.
Genau, also meine Frau ist auch Ärztin und die hat neulich eine Fortbildung gemacht, eine Online-Fortbildung. Und dann habe ich eben auch so in die Unterlagen ein bisschen reingespitzt und ab und zu die Vorträge mitgehört. Es war eine Fortbildung zur inneren Medizin und dann war da eben Diabetologe, der gesagt hat, dass man bei Diabetespatienten eine Ernährungsumstellung oder überhaupt Lebensstilthemen gar nicht ansprechen und irgendwie einbringen sollte, weil das ja sowieso nichts brächte. Also wenn jemand einen Diabetes hat und man ihm irgendwas über Ernährungsumstellung erzählt, dann müsste er das ja das ganze Leben lang machen. Es würde dann nicht reichen, nur 2 Wochen keinen Schrott zu essen, sondern das müsste dann langfristig so aufgestellt werden. Und weil das eben sowieso nicht klappt, sollte man es überhaupt gar nicht erst ansprechen. Und ich weiß nicht, in welche Kategorie das fällt. Ich habe damals gelacht und war auch ein bisschen ungläubig. Auf eine Art, so Realsatire trifft es wahrscheinlich am ehesten. Aber es ist so eine Anekdote, von denen ich noch mehrere erzählen könnte, wo ich in der konventionellen Medizin einfach die Erfahrung gemacht habe, dass Lebensstil gar nicht nur nicht eine Rolle spielt, sondern dass tatsächlich wie so aus meiner Welt sich zumindest so wie Anti-Wahrheiten postuliert werden. Also dieser gute Diabetologe, der meint es bestimmt gut, der hat ein Anliegen, der kümmert sich bestimmt super um seine Patienten, aber der ist einfach so anders sozialisiert und hat so ein anderes Pathologie- und defizitorientiertes Verständnis von der Art, wie er Medizin macht, dass ich eben in krasse Missverhältnis erlebe zu dem, was es einfach an Forschungsdaten gibt, die da einen Möglichkeitsraum aufmachen, nicht nur bei den Stoffwechselerkrankungen, bei Diabetes, aber letztlich bei allem, woran wir eben im Westen krank werden und dann letztlich auch sterben. Und genau, also das war die Story, die ich dir damals schon erzählt hatte, was irgendwie so, ja, so eindrücklich oder ja witzig auf eine Art auch ist.
Und das musst du dir jetzt wirklich einmal als Zuhörer, Zuhörerin auf der Zunge zergehen lassen. Um das so ein bisschen zu erklären, und Moritz wird sicher ergänzen, Diabetes ist eine Erkrankung, gerade Typ 2 Diabetes als Stoffwechselerkrankung, die ultimativ und unmittelbar durch den Lebensstil ausgelöst wird. Und vor allen Dingen dadurch, dass Menschen den falschen Kram essen und davon zu viel und sich zu wenig bewegen und davon viel. Und vielleicht auch noch so Themen wie Stress, die damit reinspielen können. Aber die anderen beiden sind so die Hauptauslöser. Das heißt, die Erkrankung entsteht genau aus der Sache heraus und kann genauso auch durch eine Lebensstilveränderung wieder zurückgedreht werden. Und ich fand das so eindrücklich, weil ich mir in dem Moment vorgestellt habe, ein prügelnder Mensch in einer Partnerschaft, der muss ja auch sein Verhalten verändern. Also der muss sich verändern. Der wird ja jetzt auch nicht durch Medikamente eingestellt, um nicht mehr zu prügeln. Und hier sehe ich das im übertragenen Sinn genauso. Also auch hier muss ich ja aufhören mit den Dingen, die mich krank gemacht haben, um wieder auf einen gesunden Weg zurückzukommen. Und das von vornherein auszuschließen, wäre so ungefähr wie wenn wir jedem Menschen, der irgendwann mal in seinem Leben einen Fehltritt begangen hat und vielleicht auch eine Historie dazu hat, nicht die Chance geben, sich wieder auf den richtigen Weg zurückzubegeben. Moritz, ich fand das zum Einstieg so wunderbar. Und Entschuldigung, wolltest du noch was ergänzen dazu?
Nee, also so der richtige Weg, ich denke, mein und dein Anliegen ja auch ist, einfach ein Angebot in die Richtung zu machen, weil ich habe da überhaupt gar keinen Missionierungsdrang. Ja? Es gibt genug Menschen, und so wird es uns irgendwie, oder so habe ich das in der Ausbildung erlebt, so wurde es uns immer verkauft, ja, Patienten wollen ja auch nur Pillen, die wollen sich eben gar nicht irgendwie mit Ernährung und so beschäftigen. Und davon gibt es genug Patienten. Und ich glaube, von den Patienten, die da keinen Bock drauf haben, gibt es trotzdem auch genügend, die man einladen und inspirieren kann zu kleinen Veränderungen im Leben, worüber sie merken, krass, also ich erlebe das unmittelbar in Echtzeit. Ja, wenn ich jetzt 2 Wochen einfach weniger Zucker esse und irgendwie morgens nur eine Viertelstunde um den Block laufe und mich bewege und irgendwie Licht abkriege und so einen gesunden Biorhythmus irgendwie habe, dann erlebe ich das unmittelbar. Ich bin leistungsfähiger, ich bin irgendwie besser drauf, ich schlafe besser ein, ja. Und dann kann man so eine Positivspirale auch bei denjenigen Patienten, die da initial vielleicht nicht offen für sind, in Gang setzen oder die da darin begleiten. Und ich glaube, es gibt aber auch ganz, ganz viele, die ganz dezidiert sich nach so einem Angebot sehnen. Und die Medizin, die wäre eigentlich so prädestiniert dafür, dieses Angebot zu machen, weil sie naturwissenschaftlich fundiert ist, weil sie auf den Menschen ganzheitlich guckt. Das ist so ein bisschen ein ausgelutschtes Wort, aber anders als andere Fachdisziplinen, und das halte ich denen nicht als Kritik vor, das ist einfach eine Beobachtung, dass du als Sportwissenschaftler, du kommst aus der Sportwissenschaft, du kennst dich richtig gut aus mit Training, aber wenn es dann um Schlaf zum Beispiel geht, dann kannst du dich da selber reinarbeiten, aber die Fachrichtung Sportwissenschaft, die hat da erstmal nicht ihre Kernexpertise. Und das kann aber die Medizin zum Beispiel beides schon abbilden und irgendwie da eben einen Zugang zu haben. Und sie hat eben auch die Nahtstelle zur Pathologie, also oder Pathophysiologie zur Krankheitsentstehung. Und sie ist in der Versorgung. Ja, jeder Mensch oder fast jeder Mensch hat einen Hausarzt. Und dann könnte man in der ambulanten Medizin vor allen Dingen eben genau dieses gesundheitsfördernde Angebot schaffen für die Menschen, die sich das wünschen. Aber genau das machen wir halt leider nicht. Und das finde ich so absurd, ja, weil wir dann diesen Potenzialraum, der da eigentlich ist, für echte, gute Gesundheitsförderung nicht machen. Und dann ist da ein Vakuum und das wird dann halt bedient von so einem ganz fragmentierten Angebot, wo jeder irgendwie irgendwas sagt und dann die Aussagen, die man hört, oft ganz unfundiert sind und auch diametral widersprüchlich. Und Leute dann, wenn sie sich auf den Weg machen wollen, oft total verloren sind. Und so halt irgendwie sich durchkämpfen müssen, aber eben niemanden an der Hand haben, der da so einen roten Faden reinbringt und der das auch personalisiert mit ihnen und eben langfristig begleitet. Und das ist so schade.
Ja, du sprichst mir aus der Seele, lieber Moritz. Ich hätte tatsächlich doch eine Sache, wo ich sagen würde, irgendwo steckt da doch auch eine Missionierung mit drin. Nein, um Himmels Willen nicht Hunde zur Jagd zu tragen, aber schon klar zu sagen, die konventionelle Medizin kostet uns alle als Gemeinschaft ein Vermögen, ist aber an vielen Stellen nicht in der Lage, die Probleme, die wir haben, die viel Geld kosten, ursächlich zu beheben und zu bekämpfen. Und an der Stelle bin ich der Meinung, wenn eben, nehmen wir das schöne Beispiel des Diabetes, Menschen der Meinung sind, dass sie jetzt weiter, entschuldige, wenn ich das so sage, fresse und faul auf der Couch rumliegen, weil sie sich den Kram in den Körper jagen können, das Insulin im Speziellen, dann bin ich der Meinung, dass das genauso eine Selbstzahlerleistung werden darf. Es darf eine bestimmte Zeit geben, in denen Menschen ihren Lebensstil überdenken und anfangen, Veränderungen einzubringen. Diese Phase wird subventioniert aus meiner Sicht. Aber dann ist das genauso wie das alternative Angebot, das ganzheitliche Angebot, das über den Tellerrand hinausschaut, die Bereitschaft zu haben, sich proaktiv um die Gesundheit zu kümmern. Und klar, die Menschen profitieren immer an erster Stelle selbst davon, wenn sie das machen. Es ist also nicht so, dass sie das zur Entlastung der Systeme machen. Aber an der Stelle müsste es genauso eine faire Kostenaufteilung geben, dass Menschen, die eben sagen, nee, ich bin nicht bereit und schmeiß mir den Pillenkram zu, die dürfen den Shit auch selbst bezahlen. Moritz, wie kommt's eigentlich, dass jemand über Jahre wirklich bis ins Detail hinein Medizin studiert, Medizin lernt? Und heute eigentlich seine oberste Profession, nachdem du auch Notfallmedizin noch gemacht hast, darin sieht, Menschen ganz persönlich als Gesundheitscoach mit diesem fundierten medizinischen Wissen an der Seite zu stehen und sie zu unterstützen?
Also das hat sich im Laufe des Studiums immer mehr so geformt. Ich hätte mich, glaube ich, für viele Sachen in der Medizin begeistern können und fand es aber immer so absurd, ja, dass wir eben, also es gibt jetzt gerade auch aus den letzten 10, 15 Jahren gibt so tolle Forschung, die aus verschiedenen Richtungen, ja, aus der Grundlagenforschung, wo wir molekulare Mechanismen verstehen, aus der klinischen Forschung, aus epidemiologischen Daten, aus Interventionsstudien. Wir haben so viele Richtungen, die einfach dieses Bild des Möglichkeitsraumes, der durch echte Gesundheitsförderung entsteht, irgendwie komplettiert und so auch da ein Fundament reinbringt, dass wir eine Orientierung haben, wie können wir denn das systematisch denken und dieses Angebot machen? Und im Studium war es irgendwie noch so ein theoretisches Konzept und ich wusste aber auch nicht, war total grün hinter den Ohren, dachte, naja, vielleicht habe ich irgendwas noch nicht verstanden oder mal gucken. Also ich hatte da eine gewisse Unsicherheit. Aber das hat sich immer mehr zu so einem viszeralen Erleben verändert. Also dieses krasse Mismatch zwischen dem, was wir an Punkten machen und dem, was aus meiner Sicht aber Menschen verdient hätten an Angebot, das hat mich einfach richtig beschäftigt und ich habe damit gerungen. Ja, ich bin aus so vielen Visiten rausgegangen und dachte, fuck, was machen wir hier eigentlich? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also wir sind 30, 40 Jahre zu spät. Warum behandeln wir jetzt den Herzinfarkt? Also natürlich ist es gut, dass der Herzinfarkt behandelt wird, wenn er dann da ist. Aber warum, ja, hat nicht vor 20, 30, 40 Jahren jemand mit diesem Menschen gesprochen, hat vor 40 Jahren, also in meinem Alter vielleicht, eine umfängliche Diagnostik gemacht und einfach mal eine fundierte Familienanamnese gemacht? Das ist ein ganz einfacher, aber richtig, richtig guter Baustein für diese Langfrist-Risikoabschätzung. Und dann, warum ist dann niemand hergegangen und hat gesagt, aha, guck mal, du hast eine hohe genetische Prädisposition und einfach eine Vorbelastung für kardiovaskuläre Ereignisse. Möchtest du dagegen was tun? Und dann sagt der Patient vielleicht, ja, möchte ich. Und dann sagen wir, okay, Attacke. Was können wir alles machen? Ja, du rauchst. Was können wir machen, dass du aufhörst zu rauchen? Und das ist ein plakatives, einfaches Beispiel. Ja, aber man kann natürlich dann in diese basalen Ernährungs-, Schlaf-, Bewegungssäulen auch reingehen und da eben differenziertes, personalisiertes Angebot machen, das man dann langfristig begleitet, so dass dieser Mensch sein Risiko für den Herzinfarkt einfach drastisch senkt. Und dann ist es zwar immer noch nicht hundertprozentig kalkulierbar, weil wir halt keine Maschinen sind und das Leben nicht kalkulierbar ist, aber wir machen systematisches Risikomanagement. Und das wird dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch irgendwann einen Herzinfarkt bekommt, drastisch, drastisch abnimmt. Und im besten Fall kriegt er den dann auch nie. Und das habe ich so erlebt. Ja. Also vielleicht ein gutes Beispiel, weil ich da ein großes Interesse daran habe, das sind die neurodegenerativen Erkrankungen. Ich habe nach dem Studium...
Kannst du einmal sagen, was sich da so hinter verbirgt, für die, die das nicht direkt zuordnen können? Was sind das für Erkrankungen zum Beispiel?
Gern, also das vor allen Dingen die Demenz. Auch Parkinson, amyotrophe Lateralsklerose, gibt ganz viele Manifestationen dann, aber die Demenzerkrankung oder das Spektrum davon, das ist so genau das, was die meisten Menschen betrifft und was halt gesellschaftlich auch eine total hohe Relevanz hat, ja, was in den nächsten Jahren einfach kalkulierbar durch die Decke noch mehr schießen wird. So, und ich habe im Studium mein praktisches Jahr habe ich in der Neurologie gemacht und dann da auch angefangen zu arbeiten, weil ich die Neurologie liebe. Ja, das ist so ein schönes Fach. Man kann klinisch und systematisch denken, wenn man die Neurophysiologie versteht. Das ist ein wunderschönes Fach. Und auch die Metaebene der Neurologie mit irgendwie Bewusstsein, Kognition, Motivation, ja, das ist total spannend. Und auf der einen Seite kann man sagen, Und da würde ich vielleicht auch nochmal anschließen an das, was du gesagt hast, zum Gesundheitswesen. Ich finde das ein ganz schmaler Grat, auf der einen Seite ja berechtigte Kritik zu üben und gleichzeitig aber auch das, was da eben entstanden ist in den letzten Jahrzehnten, anzuerkennen. Und das nicht nur alibimäßig zu machen, sondern wirklich zu sagen, boah, das ist total abgefahren, was wir in der konventionellen Schulmedizin geschafft haben. Das ist wirklich großartig. Also in der Neurologie, die Schlaganfallpatienten vor 30 Jahren, was hat man mit denen gemacht? Die hat man ins Bett gelegt, dann hat man 4 Wochen gewartet und dann hat man geguckt, ob er noch schlucken kann, laufen kann und da hat man gesagt, gut, so ist es jetzt. Und heute habe ich einfach zahllose Patienten gesehen, die kommen schwerst beeinträchtigt mit einem Schlaganfall in die Klinik, die können nicht mehr sprechen, sind motorisch eingeschränkt, ja, die liegen da wie eine Kartoffel. Und die gehen aber 4 Wochen später in die Reha oder 2 Wochen später und sind dann ein halbes Jahr später residuenfrei, symptomfreier. Die haben einfach nichts mehr. Und das ist so richtige mechanistisch denkende Karacho-Medizin mit Thrombektomien, wo man mit einem kleinen Katheter über das Gefäß in den Kopf geht und dann diesen Thrombus rauszieht, mit Lysetherapien, eben mit Rehabilitationsmaßnahmen, mit Medikamenten, ja, den ganzen Fundus, den eben die Medizin zur Verfügung hat. Und das macht, dass diese Menschen dann ihren Schlaganfall nicht nur überleben, sondern richtig gut überleben. Das heißt, da ist wirklich richtig, richtig viel Gutes. Und das kostet sau viel Geld, aber das ist richtig gut. Das finde ich betonenswert. So. Absolut. Jetzt war ich aber bei den neurodegenerativen Erkrankungen und bei den Demenzerkrankungen vor allen Dingen. Und das hat mich richtig umgetrieben, weil wenn man überlegt, was passiert da? Also wie kommt jemand in die Klinik zur Demenzabklärung? Entweder merken die Patienten selber, ich komme irgendwie nicht mehr zurecht. Ja, Ich stehe oft in der Küche und dann weiß ich gar nicht, was will ich jetzt hier eigentlich? Gut, das passiert wahrscheinlich jedem von uns mal, aber so, dass die im Alltag eben richtig beeinträchtigt sind und merken, das klappt nicht mehr. Oder aber häufiger, dass Angehörige merken oder sagen, boah, die Mama, der Papa, der Opa, das ist dann oft auch ganz skurril, ja, und gleichzeitig total traurig. Dann fangen die an, in den Wäscheeimer zu pinkeln, dann fangen die an zu sagen, wir wurden irgendwie Sachen geklaut, ja. Und man merkt, es ist irgendwas schräg und da hängt häufig ein ganz großer Leidensdruck dran. Das bringt dieses ganze System total auseinander. Das ist richtig Stress für alle Beteiligten. Das heißt, die kommen mit einem hohen Leidensdruck, kommen die zu uns in die Klinik, ins Krankenhaus und sagen, ich glaube, mit meiner Mama, da stimmt irgendwas nicht. Machen Sie die mal gesund. So, und dann ist da Verdachtsdiagnose Demenz. Das machen wir dann letztlich 3 Sachen. Wir machen ein Schädel-MRT, so ein Bild vom Kopf. Wir machen eine Liquorpunktion, wird das Nervenwasser untersucht und dann guckt man so diese Beta-Amyloid-Tau, weiß der Geil was, Konfiguration an. Und dann macht man kognitive Tests. Das heißt, ich gehe zu dem Patienten und sage, Herr Meier, ich lese Ihnen jetzt 10 Worte vor und dann sagen Sie mir so viele, wie Sie da erinnern. Und da macht man irgendwie verschiedene eben so Tests. Und dann ist das letztlich das Entscheidende. Ja, hat er ein kognitives Defizit? Und passt, ist es im Einklang mit so dem klinischen Bild für eine Demenzerkrankung? Und dann sagen wir, ja, er hat eine Demenz. Und je nachdem, was dann eben in der Bildgebung, im Schädel-MRT und in der Liquorpunktion rauskommt, sagen wir, ja, es ist am ehesten so diese Genese. Ja, wir haben jetzt eine Alzheimer-Demenz oder wir haben jetzt irgendeine andere Demenzmanifestation. Und dann sagen wir, schreiben Sie Ihr Testament, eine Patientenverfügung. Es gibt zwar Medikamente, die empfehlen wir Ihnen aber nicht, weil die bringen eh nichts. Das ist auch so. Tschüss. Das heißt, die Ausgangssituation ist, jemand kommt, hat einen hohen Leidensdruck, hat ein Anliegen, ja, hat richtig Not Und wir, ohne dass wir das böse machen in der Neurologie, fertigen aber die Patienten in dieser Art ab. Und das ist einfach Wahnsinn. Ja, damals, als ich angefangen habe in der Neurologie und irgendwas von Präventionsmöglichkeiten bei neurodegenerativen Erkrankungen erzählt habe, wurde ich müde belächelt. Tatsächlich jetzt langsam, so dieses Jahr gab es, glaube ich, 3 bisschen größere deutsche Veröffentlichungen mit dem Titel Prävention und also Primärprävention von Demenzerkrankungen im ganz deutsche Publikation. Das heißt, es tut sich da was, ja. Aber bis das dann noch in der klinischen Realität ankommt, wird es nochmal halt ewig dauern. Da wird dieses Missverhältnis so deutlich, es würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, da inhaltlich groß darauf einzugehen, aber es gibt halt ganz, ganz eindeutige Daten, die zeigen, dass wenn du zu wenig schläfst, dich schlecht ernährst und dich nicht bewegst, dann ist dein Risiko, dann irgendwann an der Demenz zu erkranken, massivst, also wirklich in statistischen Risikogrößen erhöht. Das packen wir überhaupt nicht, wenn wir uns das mal wirklich bewusst vor Augen führen. Und diese Diskrepanz, dieses Missverhältnis eben zwischen dem, was wir machen könnten, nämlich ganz frühzeitig in deinem Alter mal gucken, hey, hast du eben ein Risiko oder wofür hast du ein Risiko? Es hat ja jeder eine genetische Prädisposition und dann das Risiko für die kardiovaskulären Erkrankungen oder die Stoffwechselerkrankungen oder eben zum Beispiel die neurodegenerativen Erkrankungen. Und was können wir da jetzt tun, damit du dann nicht mit 60, 70, 80 dement wirst? Dieses Missverhältnis, ja, das habe ich ich habe gerade gesagt, viszeral erfahren, aber so war es wirklich. Es hat mich richtig umgetrieben. Ich habe da schlecht geschlafen. Das hört sich irgendwie absurd an, aber es hat mich richtig beschäftigt einfach. Und ich habe in der Medizin immer so Wege gesucht, das reinzubringen. Also ganz demütig. Ich habe da, bild mir nicht ein, dass ich da hätte die Welt verändern können, aber ich habe versucht, okay, wie kann ich denn diesen Impuls ganz demütig und im Kleinen irgendwie in die Medizin reinbringen? Und es war, also ich genau war immer wieder ernüchtert und habe gemerkt, wenn ich im System bleibe, dann muss ich so viele Kompromisse machen, dass ich irgendwann selber einen Herzinfarkt kriege, weil es mich so stresst. Ja, und genau, jetzt habe ich ganz schön viel geredet, aber das ist vielleicht eine Möglichkeit zu veranschaulichen, wie ich das erlebt habe, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir machen könnten und dem, was aber tatsächlich in der Medizin passiert, obwohl das, was in der Medizin passiert, an vielen Punkten richtig, richtig gut ist.
Du hast so schön diesen Begriff Karacho-Medizin verwendet. Ich glaube auch, dass jeder, der dir jetzt zugehört hat, das nachvollziehen kann, dass wenn wir über die Straße gehen und wir werden irgendwie über den Haufen genagelt, und das ist jetzt ein Unfallbeispiel, ein Traumabeispiel, keiner von uns würde sich wahrscheinlich im ersten Moment wünschen, dass wir jetzt alternativmedizinische Wege wählen oder mal gucken, was komplementär noch so dabei ist, sondern jeder würde sich wünschen, am besten Moritz als Notfallmediziner ist vor Ort, packt den Medikamentenkoffer auf und sorgt erstmal dafür, dass die Vitalfunktionen irgendwie erhalten bleiben. Steht völlig außer Frage. Was mich trotzdem einmal bewegt, ist die Tatsache, und du beschreibst es ja so wunderbar, also ich glaube, jeder kann nachvollziehen, der Punkt ist ja, die Erkrankungen, die uns heute beschäftigen, das ist ja deine Kernaussage, entstehen nicht zu dem Zeitpunkt, wenn wir anfangen, sie behandeln zu wollen, sondern 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre vorher und sind dann nicht von heute auf morgen da, sondern entwickeln sich in Anführungszeichen schleichend, denn wenn Menschen beobachten, was so passiert, dann kriegen sie ja schon Sachen mit. Plötzlich spannt die Hose an der einen oder anderen Stelle, sie schlafen nicht mehr gut, sie sind irgendwie schon nach der ersten Treppenstufe am Keuchen, mal ganz krass ausgedrückt. Also wir kriegen ja schon mit, dass sich Dinge dann zum Negativen verändern, bevor es richtig kritisch ist. Aber ist es nicht sogar ein Problem unserer massiven Entwicklung der Akutmedizin in der konventionellen Medizin, wo wir offen gestanden natürlich irgendwo auch großartig sind, die diesen Bereich auch immer dann zwangsläufig haben vernachlässigt. Also ist das System nicht selbst so, dass es sagt, Mensch, wir sind so gut in dem Bereich, lass sie kommen. Es lohnt sich zum einen wirklich, wenn wir diese großen Mechanismen anschieben, nicht nur für die, die das durchführen, sondern auch für die, die die Bausteine dafür liefern, beispielsweise Medikamente oder ähnliches, dass wir den anderen Weg gar nicht so richtig gehen wollen aus Sicht der konventionellen Medizin, aus Sicht der Schulmedizin, weil Zeit wird ja an der Stelle am schlechtesten bezahlt und Beratung.
Das stimmt. Ich denke, das ist ein komplexes Thema. Ich bin jetzt kein Gesundheitspolitiker oder Systemtheoretiker. Ich habe da natürlich Gedanken zu. Und ein wesentlicher Punkt, den du ansprichst, das ist natürlich so, ja. Wenn der Dr. Müller sich mit dem Herrn Meier in seiner Hausarztpraxis hinsetzt und eine Stunde mit ihm spricht darüber, wie er jetzt besser schläft, dann wäre das richtig, richtig gut investierte Zeit. Die kriegt dieser Hausarzt aber mit Zero vergütet. Das macht der für umsonst. Das bildet sich nicht ab in der Gebührenordnung. Und gleichzeitig kann natürlich, wenn irgendwo ein großes Herzkatheterlabor gebaut wird, ja, da ist richtig Cashflow, da verdienen Leute dran, das ist lukrativ. Und die Art, wie wir in der Medizin Geld verteilen, und das ist zum Großteil, nicht nur, aber das ist zum Großteil auch ärztliche Selbstverwaltung, das müssen wir uns auf die eigene Nase irgendwie oder Stirn schreiben. Genau, das ist ein wesentlicher Punkt, wie werden Gelder verteilt? Das heißt immer, ja, wir müssen die weiche Medizin, die sprechende Medizin müssen wir stärken. Aber wo wird die gestärkt? Ich höre das seit Beginn meines Studiums. Ich sehe nicht, wo die gestärkt wird. Ja, auch, es heißt immer, wir müssen die ambulante Medizin stärken. Wo wird die denn gestärkt? Gar nicht. Und gleichzeitig, genau, werden es noch viel, viel mehr Aspekte sein, eben angefangen im Studium. Ja, was habe ich im Studium über Ernährung, Bewegung, Schlaf gelernt? Gar nichts. Im Gegenteil, ja, im Gegenteil. Jetzt haben wir gerade über neurodegenerative Erkrankungen gesprochen und ich erinnere mich noch, in meinem Psychiatrie-Formulatur hatten wir dann so ein Seminar zu Demenz, ja, zu Neurodegenerative oder zu Demenz, genau. Und das war 2015 oder sowas, und 2013, glaube ich, gab es den Nobelpreis in Physiologie und Medizin für die Entdeckung des glymphatischen Systems. Das ist in kurz formuliert das lymphatische System im Hirn. Also man hat, oder diese klugen Forscher haben rausgefunden, wir haben dieses glymphatische System und dann werden eben diese komischen Proteine, die da akkumulieren, die wir aber nicht brauchen und die irgendwann wir dann in der Bildgebung als diese Plaques abbilden können, die werden da unter anderem abtransportiert. Und das fand ich total spannend, dachte, ja krass, also alle sprechen über Amyloid-Hypothese bei Demenzerkrankungen und jetzt haben wir das, vor 2 Jahren, da gab es einen Nobelpreis und habe ich gefragt, lieber Seminarleiter, können Sie noch was zu Schlaf bei Demenzerkrankungen sagen? Gibt es da so spannende Daten? Und also ich wollte gar nicht klugscheißern, sondern ich fand es einfach wirklich interessant und wusste, also habe halt ein bisschen was gelesen. Und dann hat er gesagt, wie, er weiß gar nicht, was die Frage soll. Und dann habe ich es ihm ganz freundlich angeboten und habe gesagt, naja, also gibt bla bla bla. Nee, also das ist ja totaler, was will ich denn überhaupt? Der war richtig unfreundlich auf eine Art. Ich dachte, hä, also bin ich im falschen Film? Und das ist der Bogen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass wie so Anti-Wahrheiten Leute vertreten. Also nicht nur, dass es dann nicht thematisiert wird, sondern dass sie wirklich schlichtweg einfach keine Ahnung haben. Das ist nicht durchweg so. Ja, es wird engagierte Neurologen und Psychiater geben, die sich vor allen Dingen heute super auskennen mit diesem Lebensstil. Ja, aber leider halt rennen da auch viele Flitzpiepen rum, die echt nichts verstanden haben. Naja.
Es ist wichtig, Moritz, vielen Dank auch für diese Seite. Ich nehme dich ja immer auch als sehr, sehr geordnet war. Ich finde es wichtig, dass du das so ansprichst. Und gerade diese persönlichen Erfahrungen haben ja dazu beigetragen, dass du da dich umentschieden hast. Ich will vielleicht an der Stelle einmal darauf verweisen, wir haben vor einiger Zeit ein YouTube Live zum Thema Schlaf gemacht. Und da sprechen wir darüber. Ich erinnere mich noch an diesen Satz. Er ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich so deutlich auch noch nie gehört habe, dass eben chronischer Schlafmangel in einer dann auch bedenklichen Art und Weise ein ähnlich hohes Mortalitätsrisiko hat wie ein Nierenversagen sozusagen, wie eine Blutwäsche, die dann da regelmäßig durchgeführt werden muss. Und wir können uns vorstellen, dass das schon ziemlich, ziemlich krass dann an der Stelle ist. Ich möchte noch 2 Zahlen so ein bisschen nachliefern und dann, glaube ich, hast du auch da noch eine Ergänzung zu. Und zwar das eine ist, ich habe kürzlich eine Statistik gelesen, dass durchschnittlich der Hausarzt zwischen 50 und 70 Patienten pro Tag hat. Das heißt, er hat ungefähr 7 Minuten pro Patient. Also er kann da nicht groß über Schlaf gesprochen haben, Tipps gegeben haben dazu, sondern er hat im besten Fall irgendwie verstanden, dass ein Problem vorherrscht und noch schnell was aufgeschrieben. Also es ist wirklich etwas, was auch bei aller Offenheit einfach in diesem System so nicht möglich ist aktuell. Die zweite Statistik, ohne sie genau mit Zahlen zu belegen, bezieht sich darauf, dass wir nicht nur weltweit, oder wir haben sogar weltweit, aber insbesondere auch in Europa, einen der höchsten Gesundheitsetats überhaupt. Wir pulvern oder wir buttern das mit das meiste Geld in unsere medizinische Versorgung, können das aber in unseren Gesundheitsstatistiken, ich will es bewusst vorsichtig und offen formulieren, so nicht nachhalten, dass das an der Stelle auch zu deutlich besseren Gesundheitsdaten, nenne ich es jetzt einfach mal, oder zu mehr Gesundheit führt. Es ist also einfach auch wichtig, da den Blick etwas schweifen zu lassen. Und Moritz, jetzt hattest du, glaube ich, noch einen Punkt, auf den du mit eingehen wolltest. Und sonst würde ich aufs nächste Thema springen. Du hattest so ein bisschen, glaube ich, eine Reaktion zumindest gezeigt, als ich von Schlaf und Nieren.
Also wenn du magst, können wir nochmal die Zahlen kurz raushauen.
Gerne. Ja, unbedingt. Klar.
Okay, also ganz mini Statistik. Gut aufpassen, aber es ist kein Hexenwerk. Eine Möglichkeit, wie man Risiko bestimmen kann, ist, indem man halt die relative Risikoerhöhung für irgendwas anguckt. Und da gibt es dann so Hazard Ratios und dann kann man in prospektiven Studien oder auch epidemiologischen Daten kann man Merkmale vergleichen. Das heißt zum Beispiel jemand, der raucht, ja, ich nehme jetzt mich und mich als jemand, der raucht. Das heißt, sonst ist Geschlecht gleich, BMI ist gleich, alles ist gleich. Nur dieses eine Merkmal, Rauchen ist anders. Und dann ist die Frage, wie erhöht sich dadurch bei dem Raucher die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für All-Cause Mortality, also das Gesamtsterberisiko im nächsten Jahr. Und das sind ungefähr 41%. Das heißt, es ergibt total Sinn, aufhören zu rauchen, weil dann verliert man nicht direkt, aber über die nächsten 10 Jahre oder sowas, diese 41% relative Risikoerhöhung. Das ist ja richtig viel. Also Bluthochdruck sind irgendwie 20% oder sowas. Genau, also so kann man sich irgendwie diesem Risiko in Zahlen nähern. Und jetzt hast du gesagt, bei krassem Schlafmangel ist das exorbitant hoch. Und jetzt kann ja jeder mal kurz innehalten und überlegen, okay, also Blutdruck sind irgendwie 20%, Rauchen macht 40% Risikoerhöhung daran, im nächsten Jahr zu versterben. Was ist denn die Risikoerhöhung für einen krassen Schlafmangel? Und das kann man definieren mit 5 Stunden oder weniger. Und da ist das Hazard Ratio 2,04, das heißt, die relative Risikoerhöhung sind 104%, also über 100% Risikoerhöhung, daran im nächsten Jahr zu sterben, wenn wir 5 Stunden oder weniger schlafen. Wir sterben natürlich nicht an dem Schlafmangel direkt, aber was der Schlafmangel macht, genauso wie der Bewegungsmangel, wo man noch größere Effektgrößen irgendwie hat, das macht eine Insulinresistenz. Das haut uns in den Diabetes rein, das wiederum macht chronische Inflammation und Arteriosklerose und eben all das, woran wir dann sterben. Ja? Das heißt, so kann man ein bisschen quantifizieren, was ich jetzt so oft erwähnt habe, dass es eben dieses Spannungsfeld gibt zwischen dem, was wir machen und dem, was wir machen könnten. Also wenn jemand schlecht schläft oder wenig schläft und wir würden mit dem sprechen und sagen, hey, willst du länger schlafen? Ja, okay, gut, super, okay. Lass uns mal überlegen, wie du besser schläfst und dann begleiten wir dich, damit du dann besser schläfst. Und deine 100% relative Risikoerhöhung für das Gesamtsterberisiko im nächsten Jahr zu verlieren, das wäre doch eine total gute Idee. Ja, und das sind wirklich, diese 100% relative Risikoerhöhung, das hört sich nach viel an, aber das ist auch total viel. Ich will jetzt nicht noch weiter die Leute langweilen mit irgendwelchen Hazard Ratio Zahlen, aber das ist total eindrücklich, ja. Das sind Größen, das kriegen wir mit keiner Intervention, mit keinem Medikament, mit nichts kriegen wir sowas hin in dieser Größenordnung. Also es ist wirklich eindrücklich.
Ja, vielen Dank für die Zahlen an der Stelle nochmal, Moritz, weil das wirklich, glaube ich, an der Stelle spürbarer ist. Ne? Wir haben damit mal wirklich was vor Augen. Moritz, was mich gerne jetzt nochmal als kleinen Exkurs auch interessieren würde, gerade weil du dich ja entschieden hast, ist falsch gesagt, die Seite zu wechseln. Nein, sondern einfach früher dabei zu sein, ne? Früher an Bord geholt zu werden, bevor die echten Probleme entstehen, sondern als Arzt und Gesundheitscoach sehr früh Menschen dabei zu unterstützen, eben ihre Risikofaktoren A zu kennen und zu minimieren. Was sind denn aus deiner Sicht so sinnvolle Aspekte einer systematischen Gesundheitsförderung? Ich weiß, du kannst jetzt eine halbe Stunde mindestens dazu erzählen, aber vielleicht kannst du es irgendwie so in ein paar starke Kernaussagen, die direkt auch dazu führen, dass jemand sagt, alles klar, packe ich an.
Genau, also ein Punkt, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, ist einfach der Zeithorizont. Ja, die Medizin, die Akutmedizin, die ist reaktiv. Die wartet, bis der Herzinfarkt, der Rückenschmerz oder die Demenz da ist. Oder beim Herzinfarkt zumindest, bis wir in einem 10-Jahres-Horizont einen gewissen Threshold reißen. Also wenn du jetzt einen engagierten Hausarzt oder Kardiologen hast und der macht so einen Risikoscore, da werden ein paar Lipidwerte, Blutdruck und sowas eingetragen und dann sagt er, Herr Meier, du hast jetzt in den nächsten 10 Jahren ein Risiko für einen Herzinfarkt von 8%, deswegen machen wir jetzt was. Aber niemand würde auf die Idee kommen, bei mir so einen Risikoscore zu erheben, weil ganz klar ist, der wird bei 0, irgendwas Prozent liegen. Also es gibt natürlich in seltenen Fällen bei irgendwelchen genetischen Hyperbeta-Lipoproteinämien irgendwelche Herzinfarkte, auch in ganz jungen Jahren, auch bei Kindern. Aber das spielt jetzt keine Rolle so für die große Bevölkerung. Das würde aber total Sinn ergeben aus den ganzen Gründen, die wir jetzt schon angerissen haben. Also der Zeithorizont, der muss größer gedacht werden. Der muss auf 40, 50, 60, 70 Jahre gedacht werden, aus meiner Sicht. Was anders ist, dass man die Sachen, die man dann anbietet, priorisiert. Ja, wenn man über Gesundheitsförderung spricht, kann man ja über alles Mögliche sprechen. Über Nahrungsergänzung, Atmung, Entspannungsverfahren, Eisbaden, Sauna, Rhythmus, Schadstoffbelastung und. Also das ist unerschöpflich, dieses Thema. Und dadurch ist es auch so unübersichtlich für viele Leute. Aber wenn man guckt, okay, wo kriegen wir zum Beispiel, wenn man jetzt diese All-Cause-Mortality-Zahlen hernimmt, wo kriegen wir am meisten Benefit für uns, für die Zeit und das Geld und die Energie, die wir investieren, dann sind das eben aus meiner Sicht ganz klar an erster Stelle Training und dann Schlaf und Ernährung. Und wenn ich das sortiere, dann habe ich eine richtig gute Basis. Und wenn ich das hinkriege, dann kann ich auch den ganzen anderen Schmarrn machen. Ich mache immer so ein bisschen Spaß mit dem Eisbaden. Ich habe nichts gegen Eisbaden. Ich gehe selber nicht gerne, aber regelmäßig kalt duschen und springe auch mal im Oktober in Chiemsee und so. Aber wenn jemand keine 10 Liegestütze hinkriegt, dann muss er sich keine Gedanken über Eisbaden machen, aus meiner Sicht. Er darf das gerne, genauso wie er gerne zum Arzt gehen darf und sagen kann, ich hätte gerne Pillen. Aber es ist eben unter einem systematischen, strategischen, risikostratifizierten Gesundheitspräventionsgedanken schlecht investiert. Also Priorisierung ist so der zweite Punkt, der irgendwie dann eine sinnvolle Gesundheitsförderung für mich ausmacht. Und ein dritter wichtiger Punkt ist dann eine Personalisierung. Das ist ja auch in der Medizin in den letzten 10 Jahren oder so ein Begriff, der so en vogue geworden ist, ja, personalisierte Medizin. Was in der Medizin häufig damit oder was damit gemeint ist, ist, dass man halt, also zum Beispiel beim Darmkrebs, ja, wir haben ja vor 30 Jahren Darmkrebs behandelt, ziemlich stumpf. Wir haben ihn halt rausoperiert und dann ein bisschen Chemotherapie gegeben. Und heute machen wir fancy Genanalysen. Ja, wir gucken dieses Gewebe genau an, ob da irgendwelche Mutationen drin sind. Und je nachdem kann man dann irgendwelche Tumorsuppressorgene identifizieren. Und dann sind die Behandlungspfade, die sich da ergeben, total differenziert. Ja, kann man so sich Grafiken angucken, da wird einem schwindelig, weil es dann so viele Möglichkeiten gibt, diesen Darmkrebs zu behandeln. Und das finde ich auch gut. Also ich finde es gut, dann auch in der Gesundheitsförderung so objektive Diagnostik zu erheben, sage ich mal. Also zum Beispiel ein sehr ausführliches Labor zu machen und auch Gendiagnostik zu machen. Das finde ich alles total sinnvoll. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen weiter denken und das Subjekt, sage ich mal, mehr mit reinbeziehen. Also nicht nur, wir haben hier diesen Patienten und da ziehen wir ganz viele Daten raus und dann schmieden wir einen Masterplan und hauen ihm den vor den Latz, sondern wir sagen, du Mensch, Herr Meier, Ben Bark, Moritz Binder, was ist denn deine Idee von Gesundheit? Was möchtest du denn? Guck mal, wir haben jetzt die ganze Diagnostik gemacht, da ergibt sich so dieses Bild. Was machen wir denn damit? Was willst du denn? Also was hättest du denn gerne im Alter? Was macht denn für dich ein Alltag mit 70, 80 Jahren aus, der lebenswert ist, wo du das Gefühl hast, du kannst dich einbringen, du bist irgendwie Teil dieser Gesellschaft, du hast Freude, du kannst deinen Hobbys nachgehen. Was willst du denn? Okay, dann überlegen wir jetzt, wie du da die Wahrscheinlichkeit, dass du da hinkommst, maximierst. Und dazu gehört dann eben so ganz, ja, systematisch Anwendungslogik irgendwie oder so Frameworks zu entwickeln, die diese Veränderung ermöglicht, ja, dass die Leute sich auf den Weg machen, dass wir sie begleiten und dass sie dann in in ihrem individuellen persönlichen Umfeld, nicht nur mit der genetischen Prädisposition und dem, was wir irgendwie an Daten generiert haben, sondern auch mit den persönlichen Vorlieben, in dem sozialen Setting, mit der Familie. Ja? Wie können die da sich auf den Weg machen und dann dranbleiben, so dass sie dann wirklich autonomer, lebendiger, gesünder werden, liebevoller mit sich und den Menschen um sich herum sind. Also das gehört auch zu diesem Personalisierungsgedanken aus meiner Sicht dazu. Das wäre so ein dritter Kerngedanke, oder Kernaspekt, den ich wichtig finde, wenn man jetzt über gute Gesundheitsförderung oder Primärprävention spricht.
Ja, tolle, sehr, sehr, sehr schöne Gedanken. Also vielleicht direkt an dich als Zuhörer, Zuhörerin, die Empfehlung, nach dieser Podcast-Folge genau diese Frage mal zu beantworten. Denn ich glaube, auch ein bisschen mit einem weinenden Auge, dass viele Menschen dieses Bild gar nicht so klar haben von ihrer langfristigen Zukunft. Und das ist ja so entscheidend, weil das eben genau in deinem heutigen Handeln liegt, wie diese Zukunft aussieht und ob wir auch da ankommen. Da spielen jetzt viele Sachen mit rein, aber allein im Verhalten, auf einer mentalen und auf einer körperlichen Ebene lassen sich da genau die Bausteine dann zusammenbringen. Moritz, ich möchte eine abschließende Frage noch zu deiner Spezialisierung aufgreifen. Und zwar, man sieht ja diesen Banner hinter dir, den ich auch angesprochen habe, Manpower. Genau. Denkt vielleicht jeder erstmal an die Trucks und weiß nicht, was dann noch für Gedanken kommt. Aber Manpower steht ja bei dir dafür, dass du dich vor allen Dingen dem männlichen Geschlecht in deiner Arbeit widmest. Wie kommt das? Warum hast du dich dafür entschieden?
Es hat verschiedene Gründe. Einer ist, also ich hatte das immer so Idee, ich glaube, es wäre notwendig, dass wir so gesellschaftlich irgendwie Räume haben, in denen Männer mehr zusammen sind und irgendwie coole Sachen machen. Und wenn man jetzt ganz dezidiert über Gesundheitsförderung spricht, dann gibt es da, auch wenn ich da jetzt so pauschal die Schublade aufmache, gibt es einfach unterschiedliche Zugangswege zu Sachen. Also wenn ich einem Kerl sage, pass auf, du solltest Krafttraining machen, du solltest dreimal die Woche das und das machen, so und so, und dann sagt der meistens, okay. Wenn ich aber jetzt einer Frau sage, guck mal, du solltest Krafttraining machen, und Frauen sollten das tendenziell viel, viel mehr machen, als sie es so im Schnitt tun, für Osteoporose, Prophylaxe und alles Mögliche, dann wird die da pauschal gesprochen schwieriger einen Zugangsweg finden zu Krafttraining. Und das kann ich auch nicht begleiten. Ich weiß nicht, wie sich's anfühlt, als Frau in Fitnessstudio zu gehen, wo lauter Prollos wie ich rumrennen. Ich weiß nicht, wie es sich auswirkt auf mein Selbstbild oder die Sorge zu haben, zu maskulin zu wirken oder dann Hanteln zu Hause rumstehen zu haben und vielleicht komisch angeguckt zu werden dafür. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, und ich kann da auch nur bedingt irgendwie authentisch sein und gutes Angebot machen. Genauso ist es andersrum so, dass wenn ich jetzt vielen Frauen irgendwas von psychischer, seelischer Fitness oder Gesundheit sag und da irgendwas von Achtsamkeit, Mindfulness, Mind-Body-Connection erzähl, ja, dann hängen die mir vermutlich relativ schnell an den Lippen und finden das total spannend. Aber wenn ich vielen Männern was von Mindfulness erzähle, dann schalten die ab. Ja, dann geben die sich vielleicht Mühe, mir zuzuhören, aber so richtig interessieren tut sie's nicht. Dabei hätten ganz viele Männer es auch, das heißt nötig nicht, aber es würde deren Leben besser machen, wenn sie irgendwie Konzepte an der Hand hätten, wie sie seelisch fit sein können, ja, wie sie mit Stress, mit Angst, mit Traurigkeit, mit Einsamkeit umgehen können. Und genau da kann ich aber dann eben ein Angebot machen, ja. Ich habe mir Modelle, oder es gibt andere kluge Leute, die sich Modelle überlegt haben, wie man so ganz konkrete Tools aus Neurophysiologie ableiten kann, die dann für unser eher einfach gestricktes männliches Hirn irgendwie verständlich sind, die wir anwenden können, wo wir merken, krass, das macht einen Unterschied, das macht mein Leben besser, das mache ich jetzt. Ja, und dann finden die darüber einen Zugangsweg zu das, was wir auch als Achtsamkeit bezeichnen könnten. Und vielleicht es ist auch einfach so der Weg, den ich selber gegangen bin. Also man sagt ja, dass viele Leute beruflich da landen, wo sie halt selber das größte Thema haben. Und das wird bei mir auf jeden Fall so sein. Wenn du irgendwie 8 Jahre zurückgehst, als ich im Studium war, ich war über 20 Kilo schwerer, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe mich schlecht ernährt, nur Nudeln, weil es halt flott ging. Ja, ich hing nur am Schreibtisch und war so richtig ungesund auf eine Art. Ich wäre heute mein erster Kunde. Und dann habe ich mich aber entschieden, ich will es anders machen. Ich weiß, ich Ich laufe da an die Wand und habe eben so parallel zu dem inhaltlichen Interesse an der Gesundheitsförderung, habe ich mich persönlich auf den Weg gemacht und bin dadurch authentisch. Ich weiß, wie es auch sich dann in der Klinik anfühlt, 80 Stunden, 90 Stunden zu arbeiten, gleichzeitig der Familie gerecht zu werden, auf irgendwelchen Elternabenden rumzutanzen und dann da die Gesundheit entsprechend trotzdem zu priorisieren und halt zu trainieren und da Opfer zu setzen. Ja, das braucht ein Warum oder das braucht einen Sinnrahmen. Und das kann ich, glaube ich, gut begleiten für Männer und bin da authentisch. Und dass so ein Angebot für Frauen auch total sinnvoll ist, da bin ich 100% d'accord mit jedem, der das sagt. Und da wünsche ich mir auch Angebote, aber ich habe mich halt entschieden, jetzt mit Männern zu arbeiten und bin da ganz zufrieden und glaube, dass ich eben gutes Angebot mache. Genau. Das wären so ein paar Aspekte dazu.
Deswegen jetzt an der Stelle einmal der Appell an dich. Wenn du der Meinung bist, ein einfach denkender Mann zu sein, das war ja das erste Beispiel. Oder das zweite Beispiel, du erkennst so ein bisschen, dass ein paar Dinge in Ordnung gebracht werden dürfen oder in eine bessere Ordnung gebracht werden dürfen, weil, wie du jetzt von Moritz auch weißt, sich das natürlich alles so im Laufe des Lebens auch seinen Weg bahnt und auch anbahnt, schon sehr früh. Dann würde ich dir ganz klar empfehlen, ich verlinke natürlich Moritz auch einmal in den Shownotes, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der gute Kerl nimmt sich direkt mal ein paar Minuten Zeit am Anfang, um einfach eine Idee zu bekommen, ob das überhaupt zusammenpasst. Und ich kann schon sagen, das ist ein lohnenswertes Gespräch, was du an der Stelle führst. Und du wirst einen tollen Begleiter auch an der Seite haben. Ich kann das immer wieder so deutlich sagen, weil Moritz in meinen Mentorings die medizinische Kompetenz ist, auf die ich setze. Und ich merke, wie individuell und personalisiert, wie er das so schön sagt, wir auf diese Dinge eingehen können. Und deswegen, wie gesagt, wenn du so von der Schwingung das Gefühl hast, denk einfach oder der passt zu mir, dann nimm Kontakt auf. Moritz, zum guten Schluss bin ich es gewohnt, mit meinen Podcast-Gästen eine schnelle Fragerunde zu machen. Diese Fragen kennst du nicht, insofern darfst du jetzt ganz spontan darauf antworten. Ich würde dich wirklich einladen, kurz und knackig was rauszuhauen, also so im Sinne der Karacho-Medizin vielleicht. Und die erste Frage lautet, Gesundheit bedeutet für mich?
Voll im Saft zu stehen und das Leben zu leben, das ich mir wünsche.
Ich starte meinen Tag mit
einem riesengroßen Glas Wasser.
Und dann Push-Ups!
Ja, also das ist ein gutes Beispiel. Darf ich zwei Sätze sagen, statt nur einer so eine kurze Klar. Antwort? Ja, wenn man im Internet guckt, dann gibt es ja 1000 Videos und Influencer, die irgendwas zu Morgenroutinen erzählen und dann sagen, ja, dann setze ich mich 20 Minuten an meinen Schreibtisch und schreibe erstmal Tagebuch und dann mache ich die Visualisierungsübung und dann mache ich die Meditation und dann mache ich das Training und dann das Training und wenn ich aufstehe und mein großes Glas Wasser getrunken habe, dann habe ich da zwei Kids, die haben Hunger, die brauchen ihre Brotzeit für den Kindergarten, die wollen dann auch in den Kindergarten gebracht werden. Das heißt, jetzt kann ich entweder sagen, ich bin überfordert, fuck it, es klappt sowieso nicht, eine gute Morgenroutine zu entwickeln. Oder ich gucke eben individuell bei einem einzelnen Menschen, zum Beispiel bei mir mit Kids, ja, und Familie, wie kann man denn trotzdem da so viel Rahmen und Struktur reinbringen, dass ich einen richtig guten Start im Tag habe? So, und jetzt beantworte ich noch die Frage. Wenn ich das große Glas Wasser getrunken habe, dann schaue ich, dass ich das alles irgendwie manage und die Kids in den Kindergarten bringe. Und dann mache ich das immer, wenn es irgendwie geht, mit dem Fahrrad. Weil dann bin ich schon mal draußen, habe frische Luft und Licht und tralala. Und es hört sich so trivial an. Aber das macht dann für mich einen richtig guten Start in den Tag zum Beispiel aus.
Gibt diesen schönen Satz, so wie du die Dinge im Kleinen machst, so machst du sie auch im Großen. Und ich finde, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen ist es schön, dass du da nochmal ausgeholt hast, zu merken, wir haben alle diese Stolpersteine im Leben, wo wir eben nicht nur selbst um uns drehen dürfen, sondern auch um andere Menschen nochmal mit. Und trotzdem gibt's Wege da drin, wie du eben diese kleinen Beiträge dann zusammenträgst, die am Ende das große Ganze auch ausmachen und alle wertvoll sind. Dieses Buch halte ich für lesenswert.
Das ist ein großes Thema. Bücher sind so lebensphasenabhängig und
Deswegen einfach eins.
Dann, jetzt haben wir gerade über Männerteam gesprochen, The Way of the Superior Man von David Dada, finde ich super.
Danke, ja. Also gerade, ich kenne die Frage im Übrigen auch als sehr unangenehm, gerade wenn viel gelesen wird. Es ist nicht so einfach, ne? Das ist einfach am Ende eine Bibliothek und man sieht das vielleicht auch im Hintergrund bei Moritz, da steht schon einiges und ich weiß, dass die Bibliothek nach links weitergeht. Das werden nicht nur Bücher sein, die einfach da rumstehen, sondern die auch in dem Sinne zu bestimmten Lebensphasen eben einen echten Input geliefert haben. Das mache ich, wenn ich mich belohne.
Das mache ich, wenn ich mich belohne. Ich bin total gerne draußen in der Natur und wenn ich hier auf einen Berg steige, ja, ich wohne direkt so am Alpenrand, man kann von uns zu Hause zur Haustür rausstolpern und irgendwie zur Alm hochgehen, das ist für mich so ein tiefes Glücksempfinden, wenn ich so ganz schlichte, unspektakuläre Naturerfahrung habe und dann den Berg hochgekraxelt bin und dann auf der Alm sitze und eine Buttermilch zisch. Das hört sich total unspektakulär an, aber das ist vielleicht die beste Belohnung, an so einem heißen Sommertag eine Preiselbeer-Buttermilch zu trinken.
Ich habe kürzlich Tony Robbins erlebt live und ich könnte jetzt diesen Satz, den er immer wieder, diese Frage stellt, er stellt ja immer wieder zwischendurch die Frage, ob du es verstanden hast, say I. Und ich würde jetzt I sagen und ich glaube, es gäbe ein paar, die das hier anhören und auch sagen, Moritz, wir kommen mit. Nimm uns mit auf die Alm. Wir wollen auch das. Das ist eine schöne Sache. Cool. Wenn ich mal müde am Tag bin, dann?
Dann spüre ich gut rein und schaue, ob ich gerade ein lätschiger, verweichlichter, schweinehunddominierter Pups bin. Und ob ich mir einfach in den Arsch treten muss, eine Atemübung machen, ein bisschen rumhüpfen und wieder fit sein. Oder ob ich tatsächlich Schlaf und Ruhe und Regeneration brauche. Und je nachdem, was ich brauche, versuche ich mir das dann zu geben.
Das Leben ist für mich.
Das in so kurzen Worten. Ben. Das Leben ist für mich lebenswert.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Du merkst, wenn man Moritz mit einem riesigen Wissensfundus kurze Antworten entlocken möchte, dann kann es manchmal ein bisschen herausfordernd sein. Aber ich habe das nochmal, Moritz, und das will ich hervorheben. Auch in der Zusammenarbeit weiß ich das so zu schätzen. Wir stehen sehr, sehr regelmäßig und auch umfangreich im Austausch in der Zusammenarbeit. Und Moritz denkt eben Sachen aus verschiedenen Blickrichtungen. Und ich finde das genial, weil du immer wieder Bausteine direkt mit reinlieferst und auch versuchst, Perspektiven mit reinzuliefern, die ich vielleicht im ersten Moment gar nicht so gehabt habe. Und das erachte ich auch als ein echter Mehrwert nochmal über das, was du überhaupt inhaltlich lieferst, weil du eben diese gewisse Komplexität auch direkt wieder mit auflöst in deiner Art und Weise zu berichten.
Ja, weil ich sonst selber nicht verstehen würde. Das ist der Witz. Ich glaube, wenn man über Gesundheit spricht, das ist ja ein Markt, ja, und es wird auf Instagram und sonst wo bespielt. Und ich verstehe natürlich jetzt auch im Rahmen dieser Fragerunde, das ist natürlich catchy und flott und das braucht dieses Format auch irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie du den Podcast jetzt nennst, so die geheimen Gesundheitstools der Milliardäre oder sowas. Ja, das wäre dann Clickbait, catchy und irgendwie sexy. Und gleichzeitig ist es halt so, dass wenn man über Gesundheit spricht, leider die langweilige Einleitung auf viele Antworten ist, es kommt drauf an. Und dann diesen schmalen Grat zu gehen, wo man auf der einen Seite die Sachen gut runterbricht und kurzweilig beschreibt und so, dass es auch wirklich interessant ist, weil das muss es ja sein, sonst hört niemand zu, dann kann man es auch sein lassen. Aber man auf der einen Seite nicht so plump und eindimensional wird, dass es dann eben falsch wird. Und das passiert ganz oft, ja. Ganz viel von dem, was da so draußen rumwabert, das höre ich und ich denke, nein, das ist so nicht. Ja, das ist ein schmaler Grat und ich danke dir, dass du mich jetzt mit dieser Fragerunde eher auf die kurzweilige, schnelle Seite einlädst.
Eine Herausforderung auch in der Hinsicht noch einmal. Ich kann das absolut nachvollziehen. Auch ich komme ja ursprünglich aus der Wissenschaft und ich durfte das in bestimmten Bereichen auch ablegen. Weil je nachdem, wie du natürlich auch auf Menschen triffst, musst du es runterbrechen. Es ist sonst überhaupt nicht eingängig. Es passiert auch relativ wenig. Und ich erachte eben das auch als einen großen Mehrwert in einer sehr persönlichen Zusammenarbeit, hat man eben mehr Raum, auch trotzdem sehr individuell und persönlich da drin zu bleiben und eben nicht zu allgemein fundiert, medizinisch, wissenschaftlich und wie man das noch alles nennen könnte. Denn darüber, wenn es dann für einen persönlich nicht maximal relevant ist oder zugeordnet werden kann, wird es vielleicht auch ein bisschen dröge. Moritz, ich danke dir ganz herzlich für das gemeinsame Interview, deine Insights, deinen Lebensweg. Ich bin sehr, sehr froh, dich als Teammitglied zu haben. Ich bin sehr, sehr froh, dich als einen Gesundheitscoach am Markt zu wissen, der eine hohe Fundiertheit mitbringt, der ein großes persönliches Engagement und eine echte Herzensebene auch mitverfolgt. Und es ist, wenn ich das auch so sagen darf, ohne irgendjemand, und das glaube ich uns trotzdem auch ganz gut gelungen, hier nicht irgendwie zwei Lager aufzumachen, konventionelle Medizin versus Alternativmedizin, Komplementärmedizin, sondern auch zu zeigen, dass das Hand in Hand gehen kann. Aber ganz klar zu sagen an der Stelle, ich bin froh, dass wir dich nicht an diese Medizin verloren haben, weil sie nicht dazu beigetragen hätte, dass du das leisten kannst, was du mit deiner Arbeit heute leistest, sondern im Endeffekt dich dabei auch noch stark beschädigt hätte und irgendwann vielleicht auch dazu geführt hätte, dass du dann doch nur Dienst nach Vorschrift machst. Darüber bin ich wirklich sehr, sehr froh.
Vielen Dank für die Einladung und die netten Worte zum Schluss. Hat Spaß gemacht.
Alles Gute für dich, Moritz, und bis zum nächsten Austausch.